So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen hier im Saal und auch die alle zugeschaltet sind, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur zweiten Anhörung heute. Wir hatten schon eine heute Nachmittag, diese jetzt um 16.30 Uhr hier im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus zum Thema Betriebsratsvergütung. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Ich begrüße ganz herzlich unsere parlamentarische Staatssekretärin, Frau Annette Kramme. Und bedanke mich schon jetzt für Ihre Stellungnahmen, die Sie uns geschickt haben. Die liegen ja in der Ausschussdrucksache 2011-494 vor. Und ich rufe nun ganz einzeln auf und begrüße herzlich vom Deutschen Gewerkschaftsbund Frau Isabel Eder. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie da sind. Ebenso danke auch wieder, gell, Herr Roland Wolf, wir waren gerade schon zusammen, und Herr Moritz Mössner von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Willkommen. Ich grüße herzlich Frau Professorin Johanna Wenkebach von der IG Metall und von der ULA, Deutscher Führungskräfteverband, begrüße ich Herrn Michael Schweitzer. Willkommen. Einzelsachverständige sind bei uns Herr Professor Dr. Georg Annus. Willkommen und grüße auch ganz herzlich Herrn Achim Dietrich. Herzlich willkommen ebenfalls Herr Professor Dr. Frank Bayreuther, kommen und Herrn Jochen Homburg. Schön, dass Sie da sind. Begrüße Professor Dr. Markus Stoffels und begrüße zugeschaltet per Videokonferenz Herr Professor Dr. Thomas Klebe bei uns. Wir haben wieder 90 Minuten verabredet. Wir verzichten wie immer auf Stellungnahmen und Statements im Vorfeld. Dafür dienen ja auch die schriftlichen Stellungnahmen. Außerdem erspart es viel Zeit. Diese 90 Minuten haben wir in Blöcke unterteilt. Viele kennen das. Und am Ende haben wir noch eine freie Runde von 10 Minuten. Wir beteiligen die Öffentlichkeit durch eine Live-Übertragung auf den Seiten des Deutschen Bundestages. Das wird auch in der Mediathek zur Verfügung bleiben, sodass man dann immer noch mal nachhören und nachsehen kann, wer denn was gesagt hat. Ich werde auch immer wieder die Namen aufrufen. Das dient einfach dazu, dass unsere Kolleginnen und Kollegen des Ausschusssekretariats im Backoffice sitzen und das Protokoll dieser Anhörung auch schreiben. Wir beginnen mit der ersten Runde. Sie der SPD, Herr Jan Dieren, Sie haben das Wort.
Herr Vorsitzender, herzlichen Dank und kein langes Statement, aber wenigstens das vorneweg, dass wir uns sehr freuen, wieder in einer Anhörung zur Mitbestimmung hier diskutieren zu können und dabei auch einen Gesetzesentwurf jetzt vorliegen zu haben. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Professor Dr. Georg Annus, und zwar möchte ich Sie fragen, wie beurteilen Sie die rechtliche Lage, die durch das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 10. Januar 2023, das uns allen bekannt ist, in Sachen Betriebsratsvergütung ergangen ist, und spezifischer noch fragen, ob es aus Ihrer Sicht auch nötig war, auf die durch das Urteil entstandene Rechtslage gesetzgeberisch zu reagieren?
Herr Annus, bitte.
Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordneten, vielen Dank, dass ich da sein darf. Herr Dieren, vielen Dank für die Frage. Nun, das BGH-Urteil war der Funke, der das Ganze zur Explosion gebracht hat, würde ich sagen. Aber wir hatten bereits seit etwa 2015 durch eine sehr kontroverse Diskussion ein explosives Gemisch angerichtet.
Herr Annus, darf ich Sie mal unterbrechen?
Ja.
Wir waren in diesem Raum schon hunderte Mal, aber heute haben wir irgendwie ganz schreckliche Akustik. Der Herr Mark Biadatz hört nichts, aber ich sehe ihn sehr gut. Irgendwie hallt das hier wie verrückt. Ich glaube, wir müssen langsam
sprechen.
Die Zeit ist die gleiche und vielleicht näher hingehen.
Ja, ich versuche mal viel näher hinzugehen. Vielleicht wird es dann besser. Ja, ist besser? Okay, also dann starte ich nochmal. Ich glaube, das BGH-Urteil von Januar 2023 war der Funke, der das Ganze zum Explodieren gebracht hat. Wir müssen allerdings sehen, dass die Diskussion schon viel länger gedauert hat und spätestens seit 2015 hatten wir eine sehr, sehr kontroverse Diskussion in der Literatur und in der wissenschaftlichen Landschaft. Deswegen in der Rückschau hätte man vielleicht sagen können, naja, 2017, als die Andrea Nahles einen Entwurf vorgelegt hat, hätte man vielleicht schon mal etwas genauer hinschauen können und hätte das nicht eins zu eins so machen müssen, wie sie es vorgeschlagen hatte, aber hätte auf der Basis vielleicht eine Lösung finden können, die viel Unfrieden und vor allem auch viele, viele Kosten auf Seiten der Unternehmen verhindert hätte. Aber klar, nachher ist man klüger und immerhin konnte man seinerzeit noch davon ausgehen, dass das Bundesarbeitsgericht die Diskussion unter Fortsetzung der ständigen Rechtsprechung in die richtigen Bahnen lenken würde. Nur diese Hoffnung, die ist dann zunichte gemacht worden mit der BGH-Entscheidung aus Januar 2023. Zwar mag das BGH-Urteil in den Gründen, im Ergebnis richtig sein, ne? Weil wenn man sich die Sachverhalte anschaut, die waren zumindest schon merkwürdig, die der BGH da zu beurteilen hatte. Aber wenn man in die Begründung schaut, meine ich, kann es keinen Zweifel daran geben, dass die Ausführungen des BGH das Betriebsverfassungsgesetz grundlegend missverstanden haben und sich auch in offenen Widerspruch zur ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts gesetzt haben. Und das hat der Kollege Bayreuther in seiner schriftlichen Stellungnahme sehr schön dargelegt. Ich will nur zwei Punkte herausgreifen. Insbesondere hat der BGH verkannt, dass es sich bei § 37 Absatz 4 nur um eine Mindestgewährleistung handelt. Und zum anderen hat er vor allem die Beweislastregel in § 78 Satz 2 BetelVG grundlegend missverstanden. Und in der Praxis, das war Ihre Frage vor allem, haben sich infolge dieses Urteils ganz erhebliche Konsequenzen ergeben, die bis heute andauern. Ich halte es daher für dringend nötig, dass wir diesem Spuk jetzt ein Ende bereiten und dass eine gesetzliche Klarstellung kommt. Ich sehe nicht, dass diese Klarstellung anders erreicht werden kann als durch den Gesetzgeber. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Anus. Herr Mehmet Ali.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Dietrich, dem Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrates ZF Friedrichshafen. Können Sie beschreiben, welche konkreten Auswirkungen das Urteil des Bundesgerichtshofs auf die Arbeit und die Stellung von Betriebsräten in Ihrem Unternehmen oder allgemein in der Praxis hatte? Gab es spezifische Veränderungen in der Vergütung von Betriebsratsmitgliedern, die direkt auf das Urteil zurückzuführen sind? Welche Auswirkungen auf die Mitbestimmung hat es dadurch gegeben?
Herr Dietrich, bitte.
Ja, liebe Abgeordneten und Abgeordnete.
Können Sie mal den Stecker rausziehen von dem... Einfach nur den Stecker rausziehen.
Schützt besser? Ich komme aus dem technischen Unternehmen. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, also ich komme ja von der ZF. Bei uns waren die Auswirkungen des BGHs überhaupt nicht zu spüren anfangs. Wir sind fälschlicherweise davon ausgegangen, dass das Urteil sehr hoch gezielt hat und dies auf andere, auf unsere Betriebsräte überhaupt keine Relevanz haben wird. Wir haben in vielen Unternehmen, so auch bei der ZF, die Prozesse der Betriebsratsvergütung geregelt, in Konzernrichtlinien festgelegt und so weiter, die natürlich selbstverständlich der gültigen und aktuellen Rechtsprechung BAG entsprechen. Nach der anfänglichen Ruhe fegte aber ein Sturm über die ZF und über den Bodensee hinweg. Nervosität der Vorstände und Personalleitungen durch das BGH-Urteil sind nach wie vor hoch. Es gehe ihnen ausschließlich um Rechtssicherheit. Und der Panikknopf wurde gedrückt, auch bei ZF mit dem Hinweis eben auf dieses Urteil. Ich war jetzt oft gefragt, wurde das BGH-Urteil genutzt, um unbequeme, engagierte Betriebsräte irgendwie kaltzustellen. Es gibt sicherlich Arbeitgeber und Betriebe und Unternehmen, die das zum Anlass genommen haben, Vergütungen zu reduzieren. In unserer Region zum Beispiel die Firma Hümer, die den Betriebsratsvorsitzenden aus meiner Sicht ohne Grundlage einfach die Hälfte des Entgelts gekürzt hatte. Der Kollege musste dann um seine Existenz kämpfen, Miete und Lebenskosten waren nicht mehr finanzierbar. Nach dem Arbeitsgerichtsurteil in Ravensburg-Ulm musste Hümer übrigens alles wieder zurückzahlen, will trotzdem in Berufung gehen. Also die Angriffe auf Betriebsräte und Betriebsräte, ob bewusst oder unbewusst, aus Unsicherheit, sind trotzdem ein Angriff auf die Mitbestimmung und Demokratie im Betrieb. Zudem scheint es ein Geschäftsmodell für manche Kanzleien geworden zu sein, die diese Unsicherheit erst befeuern und anschließend ihre Beratungsleistung anbieten. Es wurde auch bei ZF in der Folge viel Geld für Rechtsanwälte ausgegeben. Betriebsabteilungen, Arbeitsrecht und andere haben sich fast nur noch mit dem Thema beschäftigt. Wir Betriebsräte werden ja gewählt, um die Interessen der Beschäftigten zu vertreten. In den letzten 14 Monaten wurden wir leider immer wieder auf das Spielfeld der Betriebsratsvergütung gezerrt. Wie gesagt, wir haben eigentlich ausreichend andere Aufgaben. Im Übrigen zeigen die monatelange intensive Befassung mit vielen Anwälten bei den 600 Betriebsräten der ZF, dass sich viele wegen ihrer Betriebsratstätigkeit bei der beruflichen Entwicklung und Vergütung, dass sie eben benachteiligt wurden. Trotzdem erhielten 150 Betriebsräte bei ZF ihren Lohn nur noch auf Vorbehalt mit allen Folgen. Nach 14 Monaten kann ich sagen, dass eine Begünstigung oder ein System der Begünstigung nicht festgestellt wurde. Aber ohne Gesetzesänderung wird man wohl nie zum Abschluss kommen der Prüfung. Wir hatten übrigens aufgrund der unter Vorbehalten Vergütungen und tatsächlicher Reduzierung von Vergütungen Rücktritte von erfahrenen und engagierten Betriebsräten zu beklagen. Neue Leute zu finden heutzutage, Jugendliche, Alleinerziehende, ist schwierig, ist so oder so schwierig, Leute zu gewinnen, sich bei einer Wahl aufzustellen. Aber natürlich bei dem Risiko von Entgeltabzügen, können Sie sich vorstellen, wird es noch schwieriger. Also diese Situation wird man ohne Gesetzesänderung nicht auflösen. Das führt zu einer Zerreißprobe in den Betrieben. Vertrauensvolle Zusammenarbeit ist schwierig. Es führt zu unnötigen Kosten. Und wir haben eine Reduzierung der Entscheidungsgeschwindigkeit. Ich brauche das, glaube ich, Ihnen, liebe Abgeordnete, nicht sagen. Wir haben angesichts der Herausforderungen von Transformation, Digitalisierung, zunehmender Verlagerung und der aktuellen Auftragslage überhaupt keine Zeit für sowas. Das können wir uns nicht leisten. Daher kann ich, glaube ich, für alle Betriebsräte in Deutschland sprechen. Wir begrüßen die Gesetzesinitiative der Regierung und des Arbeitsministers ausdrücklich, die für die dringend notwendige Klarheit sorgen wird. Vielen Dank an der Stelle auch schon mal an Sie.
Vielen Dank auch. Die 1:40, die zu lang waren, ziehen wir in der zweiten Runde von der SPD ab. Wir kommen zur Runde der CDU-CSU und da hat der Herr Knörig das Wort.
Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Unsere erste Frage geht an Professor Bayreuther. Dieses Gesetz ist gefordert worden als gesetzgeberische Reaktion auf die Entscheidung des BGH vom 10. Januar vergangenen Jahres zur möglichen Strafbarkeit wegen überhöhter Betriebsratsvergütung. Sehen Sie die Entscheidung des BGH in Übereinstimmung mit der bisherigen Rechtsprechung der Arbeitsgerichte und des Bundesarbeitsgerichtes? Und soweit Unterschiede bestehen, halten Sie es für erforderlich, dass darauf der Gesetzgeber reagiert?
Vielen Dank, Herr Knörig. Herr Bayreuther, bitte.
Ja, sehr geehrter Ausschuss, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr geehrter Herr Abgeordnete, vielen Dank für die Frage. Ich sehe in der Tat die BGH-Rechtsprechung nicht in Übereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. Zumindest ist sie so verkürzt, dass, wie auch der Kollege Anders schon gesagt hat, man sie so verstehen muss, dass es nur diese Mindestvergütung gibt für den Betriebsrat, die der Paragraph 37.4 festlegt. Und das ist jetzt einfach in der Welt und das sorgt für sehr große Unsicherheit. Selbst wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese Passage des Urteils nicht abschließend ist, aber sie ist ja nun mal da. Ich würde es aber auch gar nicht so stark darauf verkürzen, auf die Entscheidung des BGH. Die Unsicherheit war ja schon vorher da. Man befand sich schon immer in einer sehr schwierigen Situation. Gerade auch als Unternehmensleiter, aber auch für die Betriebsrätinnen und Betriebsräte. Und wenn jetzt noch eben ein Urteil hinzukommt, das sagt, dass jedes Überschreiten der vielleicht vom Richter im Nachhinein für zulässig befundenen Grenze in die Strafbarkeit führt, dann führt das natürlich zu einer Lähmung, weil was die Strafrichter nicht sehen, der Unternehmensleiter muss ja entscheiden, er muss ja den Betriebsrat ein Gehalt gewähren, er muss etwas festsetzen. Und ein bisschen zu wenig geht eben auch nicht. Und das scheint mir eben das Entscheidende aus dieser Kombination einer schon von vornherein kodifikationsbedürftigen Rechtslage zusammen mit dem Urteil jetzt eine Regelung zu treffen. Deswegen sollte man sich in der Diskussion vielleicht gar nicht so arg auf den BGH konzentrieren. Was aber schon ein Punkt ist, und das muss man auch noch mal ganz klar sehen, der Strafrichter gerät hier, was die Strafrechtler sagen, in eine Rückschaufalle. Im Nachhinein kann man natürlich fern aus dem Aktenstudium etwas judizieren, was in der Praxis im Vornherein mit unsicherer Rechtslage und auch unklarer Tatsachenlage entschieden werden muss. Und da muss man Personalern, aber auch Betriebsräten diese Unsicherheit nehmen. Deswegen ja, ich halte das dringend für kodifikationsbedürftig. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Bayreuther. Herr Knörig.
Ja, ich schaue zum BDA. Zweite Frage. Halten Sie es für zwingend erforderlich, die Vergütung von Betriebsräten zu verändern? Oder hat die Praxis der Betriebsratsvergütung in der Vergangenheit auch ohne die geplanten Rechtsänderungen weitestgehend funktioniert?
Herr Wolf, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Zwingend ist fast nichts im Leben. Ich sehe tatsächlich vor dem Hintergrund der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 10. Januar letzten Jahres keinen Angriff auf die Betriebsverfassung. Der Bundesgerichtshof, und da bin ich wahrscheinlich hier so im Raum, habe ich den Eindruck, der Cangasero, der Bundesgerichtshof hat das bestätigt, was das Bundesarbeitsgericht in vielen Urteilen ausgeurteilt hat. Aber, und es gibt ein großes Aber, es ist Verunsicherung in die Betriebe geraten. Das müssen wir feststellen, das erleben wir, das haben wir erlebt. Und das, was hier, und ich will mich jetzt an erster Stelle einmal auf die Neufassung des Paragraphen 37 Absatz 4 des Betriebsverfassungsgesetzes konzentrieren, was hier geregelt wird, spiegelt partiell das wider, was tatsächlich schon gelebt wird in den Betrieben. Und deswegen halte ich diese Anpassung für sinnvoll. Nicht alles, was nicht zwingend ist, muss ja auch sinnlos sein. Diese Anpassung halte ich für sinnvoll, wenn auch vielleicht nicht für zwingend geboten. Und zwar ist sie deswegen sinnvoll, weil sie klar macht, es kann zu neuen Vergleichsgruppenbildungen kommen. Das ist nach dem, was wir aus der Mitgliedschaft hören, partiell, nicht überall, aber partiell schon ein Petitum. Und es sichert ab betriebliche Vereinbarungen. Es muss ja auch künftig keine Betriebsvereinbarung geschlossen werden. Es geht auch eine Regelungsabrede. Es wird halt nur gesagt, diese Betriebsvereinbarung bekommt von uns als Gesetzgeber eine etwas höhere Weihe. Und das bestätigt, betriebliche Vereinbarungen sind möglich und sollen möglich bleiben. Und vor diesem Hintergrund ist die Anpassung des Paragraphen 37 Absatz 4 eine Klarstellung.
Dank, Herr Knörig.
Schönen Dank, Herr Wolf. Frau Eder, kurz und knapp, bewerten Sie den Entwurf als eine hilfreiche Konkretisierung und wo sehen Sie Verbesserungsbedarf?
Frau Eder, bitteschön.
Ja, herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete. In der Tat sehen wir in dem Vorschlag eine Verbesserung im Hinblick auf Rechtssicherheit und auch Sicherung des Betriebsfriedens, denn durch die Entscheidung des BGH, aber auch die Unsicherheiten, die es vorher sicherlich schon gab, haben wir in den Betrieben Entgeltkürzungen, wir haben Anwälte, die durch die Betriebe laufen und nach möglichen strafbaren Lücken suchen, aber auf jeden Fall hat das einen anderen Schwerpunkt. Was braucht es für Verbesserungen? Aus unserer Sicht braucht es eine erzwingbare Regelung der Betriebsvereinbarung, weil eine nur freiwillige Betriebsvereinbarung immer noch nicht die Handlungsmöglichkeiten gibt. Wir hätten uns außerdem auch noch Verbesserungen gewünscht mit Blick auf die Bestimmung der vergleichbaren Beschäftigten und auch der betriebsüblichen beruflichen Entwicklung.
Vielen Dank. Wir kommen zur Fragerunde der Bündnis 90 Die Grünen. Und da hat Frau Müller-Gemmerke das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen gehen an Professorin Dr. Johanna Wenkebach. Und die erste Frage lautet, können Sie bitte erläutern, also den Gesetzentwurf erläutern und auch die Notwendigkeit einer Reform aus Perspektive der IG Metall? Warum führt der Status quo aus Ihrer Sicht zu Problemen? Wird die Reform zu mehr Rechtssicherheit führen? Das sind alles die Fragen dieser Reform. Und am Prinzip des Ehrenamts wird mit dem Gesetzesvorschlag ja festgehalten. Ist das der richtige Weg aus Sicht der IG Metall?
Frau Wenkebach, bitte.
Herzlichen Dank, geehrter Herr Vorsitzender, liebe Abgeordnete, für die Einladung und die Gelegenheit, hier zu sprechen. Es ist ja selten, muss man sagen, dass doch so viel Einigkeit auf dieser Seite der Sachverständigen herrscht und dass die BDA, Herr Wolf und ich, zu derselben Einschätzung gekommen, dass der Gesetzesentwurf sinnvoll ist, dürfte auch Seltenheitswert haben und für die gute Vorarbeit, denke ich, seitens der Regierung hier sprechen. Allerdings sind wir seitens der IG Metall der Auffassung, dass der Entwurf und die Reform sehr wohl zwingend ist und außerdem zeitlich auch sehr dringend. Auch wenn wir, da können wir uns dem DGB anschließen, nicht in allen Punkten der Auffassung sind, dass hier alles abgedeckt ist, was es für eine funktionierende Mitbestimmung und im Interesse unserer Mitglieder bräuchte. Ich kann mich in der Analyse der aktuellen Situation, mit der ich einsteigen möchte, meinem Kollegen Achim Dietrich anschließen. Und im Anschluss wird mein Kollege Jochen Homburg weiter den Blick noch mal präzisieren. Ich kann das, was Achim Dietrich in Bezug auf ZF gesagt hat, verallgemeinern und spreche hier aus Sicht der Organisation, die viele Tausende Betriebsräte organisiert und die Interessen ihrer Beschäftigten vertritt. Die Regelung ist dringend geboten, denn der aktuelle Zustand muss dringend behoben werden. Aus Sicht der IG Metall ist der Handlungsbedarf groß. Wir haben schon von Professor Annus gehört, dass bereits vor dem BGH-Urteil die geltende Regel eindeutige Schwächen hatte. Dem schließen sich ja auch andere Sachverständige an. Denn schon vor dem Urteil war der wichtige gesetzlich geregelte Grundsatz, dass das Betriebsratsamt nicht zu Bevorzugung, aber eben auch nicht zu Benachteiligung führen darf, wirklich eher schlecht als recht umgesetzt. Und es war nur mit erheblichem Aufwand möglich, geeignete Vergleichspersonen zu finden, also die Anforderungen zu erfüllen, die das Gesetz verlangt. Und das sind Unklarheiten, die schon vor dem BGH-Urteil zu Lasten der Mitbestimmung und ihrer Akteure in den Betrieben gegangen sind. Das BGH-Urteil, auch da teile ich die Analyse meiner Vorredner, hat zu einer Verschlimmerung der Lage geführt. Die Rechtsunsicherheit hat sich, wie wir auch einer Meinung mit der BDA sind, wirklich erheblich verschärft. Wir führen allein als IG Metall hunderte Verfahren, in denen wir Betriebsrätinnen und Betriebsräte vertreten, denen in erheblichem Maße ihre Vergütung gekürzt wurde. Wir sind in den allermeisten dieser Verfahren erfolgreich. Sie ziehen sich aber, wie wir gerade schon gehört haben, weiter durch die Instanzen, sodass eben keine Rechtssicherheit erreicht wird. Und wir haben, auch das haben wir schon gehört, einige Kollegen, die durch diese Kürzung wirklich in Existenznot gebracht worden sind. Und ich möchte noch mal betonen, dass das Kolleginnen und Kollegen sind, die sich zum Teil seit vielen Jahren für ein demokratisches Recht und für eine Interessenvertretung einsetzen in Zeiten, in denen wirklich andere Auseinandersetzungen in den Betrieben geführt werden und eigentlich auch geführt werden müssen. Wir sind deshalb durchaus der Auffassung, dass, wenn man hier nichts unternehmen würde seitens des Gesetzgebers und nicht für die Klarstellung, die jetzt hier angestrebt wird, es sagen würde, das als Angriff auf die betriebliche Mitbestimmung und die Interessenvertretung von Millionen Beschäftigten zu werten wäre. Und der Schaden, der gerade an Unruhe und an Störung des Betriebsfriedens entsteht, in wirklich brenzligen Zeiten mit riesigen Herausforderungen durch die Transformation, ist immens. Ich will noch einmal unterstreichen, was mein Kollege kurz angedeutet hat. Es sind gerade unglaubliche Prozesse der Transformation in den Betrieben zu bewältigen. Hier setzen sich die Kolleginnen und Kollegen in der Mitbestimmung täglich dafür ein, dass Lösungen gefunden werden. Wir verschwenden Ressourcen und auch große finanzielle Aufwendungen mit diesen Hunderten von Verfahren, die gerade begleitet werden müssen und die zu großen Verwerfungen in den Betrieben führen, wo eigentlich vertrauensvoll, wie das Gesetz es will, zusammengearbeitet werden sollte. Der Gesetzesentwurf wird keine Kosten verursachen und zu einer Rechtssicherheit führen, die dringend gebraucht ist. Ich kann ja im Anschluss noch mal auf die geplanten Regelungen im Einzelnen eingehen. Was wir in jedem Falle begrüßen, ist die Beibehaltung des Ehrenamtsprinzips. Das ist richtig. Trotzdem ist es wichtig, dass eben einige Klarstellungen, die die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, wir haben davon gehört, im Vorhinein schon getroffen hatte, jetzt normiert werden. Das erhöht die Rechtssicherheit. Sehr begrüßenswert ist auch, dass Betriebsvereinbarungen als Mittel der Wahl gewählt werden. Denn wir haben gehört, dass es bereits funktionierende Vereinbarung gibt. Die müssen wieder auf den Boden des Rechts gestellt werden. Die Verunsicherung, die hier durch das Strafrecht verursacht wird, diffamiert wirklich Mitbestimmung und ihre Akteure. Diesem Zustand muss ein Ende gesetzt werden. Und was wir darüber hinaus allerdings noch an Regelungen für wünschenswert gefunden hätten, darauf gehe ich gerne im Anschluss noch mal ein. Denn ich will schon auch sagen, dass wir uns eine deutlichere Anerkennung der Qualifizierung gewünscht hätten, die Kolleginnen und Kollegen in der Ausübung dieses Amts erwerben im Laufe ihrer Tätigkeit.
Vielen Dank, Frau Wenkebach. Wir kommen in die nächste Runde. Das ist die der AfD. Frau Hui, bitte.
Jetzt. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Professor Anus. Sie weisen darauf hin, dass für eine Höhervergütung in Form eines höherwertigen Jobangebots auch eine Annahmepflicht besteht. Damit man also die höhere Vergütung tatsächlich erzielen kann, die Stelle muss dann doppelt besetzt werden, wenn ich das richtig verstehe. Und wenn man von einem auswärtigen Betrieb, also einem anderen Betrieb, ein Angebot bekommt für eine höherwertige Stelle, muss man es auch annehmen, um das höherwertige Einkommengehalt zu erzielen. Ich kenne da auch andere Einlassungen, deswegen wollte ich noch mal nachfragen, das ist die geltende Rechtslage. Sie weisen darauf hin, also, dass bei der Berücksichtigung der höheren Qualifikationen für höhere Angebote auch die während der Betriebsratstätigkeit erworbenen Fähigkeiten berücksichtigt werden sollten. Das sollte explizit im Gesetzestext aufgenommen werden. Und ich frage darüber hinaus, gibt es noch andere Dinge, die Sie gern geregelt sehen würden? Und gibt es Muster, Betriebsvereinbarungen, die die Vergleichsgruppe sozusagen, die Herleitung der Vergleichsgruppe transparent machen? Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Anus, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist der Punkt, der uns in der Praxis am meisten umtreibt, die Frage, welche Qualifikationen dürfen bei Betriebsratsmitgliedern berücksichtigt werden. Wir sollten uns mal in die Situation der Personaler begeben und fragen, welches Problem haben Personaler zu lösen, wenn sie eine Stelle besetzen? Dann wollen sie den oder diejenige aussuchen, der oder die für die Stelle am besten geeignet ist. Ich frage also, was qualifiziert den Kandidaten für diese Stelle? Ich frage nicht danach, wo hat dieser Kandidat, woher hat dieser Kandidat oder diese Kandidatin die Qualifikationen? Und ob sie einen Englischkurs machen, privat in der Abendschule, oder ob sie einen Englischkurs machen im Rahmen der Betriebsratstätigkeit, ist da irrelevant. Entscheidend ist, dass sie am Ende Englisch können. Und das ist, was häufig in der Praxis missverstanden wird, übrigens auch noch nach Vorliegen des Regierungsentwurfs. Viele sagen, Qualifikationen, die im Rahmen der Betriebsratstätigkeit erworben würden, dürften nicht berücksichtigt werden beim internen Aufstieg. Das ist Unsinn, sehen wir gleich. Man kann das übrigens auch noch mal etwas weiten und kann sagen, ja, wie ist das denn? Das Verbot der Betriebsratsbegünstigung ist ein Jedermannverbot. Das heißt, es betrifft nicht nur den jeweiligen Arbeitgeber, sondern auch andere Arbeitgeber. Und dann stellen wir uns doch vor, bei Herrn Dietrich haben wir ein Betriebsratsmitglied, das hat sich fortqualifiziert, im Rahmen der Betriebsratstätigkeit hat Englisch gelernt, hat beispielsweise betriebswirtschaftliche Kurse absolviert und kommt jetzt für eine Personalreferentenstelle in Betracht. Jetzt müssten wir, wenn wir diese Betriebsratsqualifikationen nicht berücksichtigen, im Bewerbungsprozess das gewissermaßen ausblenden. Das ist unmöglich, praktisch unmöglich. Sie können nicht immer fragen, ja, was hat er denn im Rahmen der Betriebsratstätigkeit erworben, was nicht. Und das, was Sie dann eben der Betriebsratstätigkeit zuordnen, das blenden Sie aus. Noch verrückter wird es, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir würden dem Betriebsratsmitglied bei der ZF sagen, ja, das dürfen wir nicht berücksichtigen. Aber der Bosch in Stuttgart, der sucht übrigens auch gerade einen Personalreferenten. Deswegen bewirb dich doch da. Aber dem Personalreferenten bei Bosch müssten wir ja auch sagen, nee, Moment mal, die Englischkenntnisse, die er in seinen Lebenslauf reingeschrieben hat, die hat er übrigens im Rahmen der Betriebsratstätigkeit erworben. Deswegen darfst du, Personaler bei Bosch, das in der Auswahlsituation gar nicht berücksichtigen. Nicht? Da sehen wir, welche Blüten das treibt. Und mit diesen Blüten haben wir in der Praxis umzugehen. Deswegen halte ich es wirklich für dringend geboten, dass wir da eine Klarstellung schaffen. Es ist sehr schön, dass das in der Begründung zum Regierungsentwurf auch so deutlich ausgesprochen worden ist. Nur weil wir immer noch Streit haben, trotz dieses Regierungsentwurfs, würde ich mir wünschen, dass das auch in das Gesetz Eingang findet. Und das wäre ganz einfach möglich, indem wir 78 Satz 3 des Regierungsentwurfs um einen ganz einfachen Halbsatz ergänzen, wo das ausdrücklich klargestellt wird. Das wäre mein Wunsch.
Vielen Dank, Frau Hui.
Ob es Muster, Betriebsvereinbarungen für die Herleitung der Vergleichsgruppe gibt?
Herr Annus, bitte.
Ja, die Frage, ob es Musterbetriebsvereinbarungen gibt, ja, bislang sehr wenige, weil man das bislang nicht gemacht hat. Es war etwas, was im Wesentlichen spielte in der Betriebsratsarbeitgeberbeziehung und da auch eben im Individualrecht. Mittlerweile sind wir daran, solche Betriebsvereinbarungen zu gestalten in größeren Betrieben. Nach meiner Wahrnehmung ist es aber auch so, dass Betriebsvereinbarungen zur Herleitung der Vergleichsgruppen eher etwas sind für größere Betriebe, die auch eine besondere Professionalität auf Betriebsratsseite voraussetzen. Viel wichtiger ist es für mich in der Praxis gerade der kleineren und mittleren Betriebe, einfach die Vergleichspersonen zu benennen. Also zu sagen, vergleichbar ist der oder diejenige aus diesem und jenem Grund. Und das würde ich in Textform dann niederlegen zwischen den Betriebsparteien. Und das wäre schön, wenn eben klargestellt würde im Gesetz, dass diese Möglichkeit besteht, Vergleichspersonen zu benennen mit der Privilegierung der Überprüfung nur auf grobe Fehlerhaftigkeit, ohne dass vorher eine Betriebsvereinbarung da gewesen sein muss, ist ein Streitpunkt, den wir im jetzigen Entwurf haben. Da würde ich mir auch noch eine Klarstellung wünschen.
Vielen Dank. Dann gehen wir weiter mit der FDP. Da hatte Herr Gronenberg das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen im ersten Block gehen an Herrn Professor Dr. Stoffels. Herr Stoffels, Sie beschreiben die Neuregelungen als Klarstellung oder als Zu-Ende-Denken der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. Können Sie erläutern, was Sie damit genau meinen und warum es aus Ihrer Sicht richtig und sinnvoll ist, dass die bereits bestehenden Strukturen, wie zum Beispiel das Ehrenamtsprinzip, beibehalten werden?
Herr Stoffels, bitteschön.
Ja, vielen Dank für die Einladung und für diese schöne Frage. Ja, ich würde sagen, in der Tat, dieser Gesetzentwurf ist der Rechtsprechung verpflichtet, auf der Linie der Rechtsprechung gedacht und überwölbt vom Ehrenamtsprinzip, was gewahrt wird und wo sich der Entwurf Mühe gibt, dass er wirklich nicht abweicht vom Ehrenamtsprinzip. Klar, es gibt allerdings auch unterschiedliche Grade. Es gibt einfach nur Wiedergabe der Rechtsprechung. Das findet vor allem in der Gesetzesbegründung statt, muss man sagen. Der Gesetzentwurf als solcher, der eigentliche verfügende Teil, ist ja eher dürftig ausgefallen, also nicht sehr wortreich. Die Gesetzesbegründung hingegen ganz anders stellt sie sich dar. Aber es gibt beispielsweise ganz Wiedergabe der Rechtsprechung, zum Beispiel, dass beim 37.4 der Zeitpunkt der Übernahme des Amtes maßgeblich ist. Das ist Rechtsprechung. Es hat auch schon Rechtsprechung dazu gegeben, dass es möglich ist, durch Betriebsvereinbarung entsprechende Konkretisierungen vorzunehmen. Also auch das knüpft an schon bestehende Rechtsprechung an. Es ist natürlich eine gewisse Neuerung, muss man sagen, dass die Beschränkung der Überprüfung auf grobe Fehlerhaftigkeit eingebaut wurde. Aber das, würde ich sagen, ist vielleicht tatsächlich ein Zu-Ende-Denken der Rechtsprechung. Diese Freiheit hat das Bundesarbeitsgericht natürlich so nicht, aber hätte man es gefragt, es wäre konsequent gewesen. Und auch die Neubestimmung aus sachlichem Grund, die wir in 37.4 dann demnächst vielleicht finden werden, auch das basiert auf einer BAG-Entscheidung von November 22. Diese dynamische Vergleichsgruppenbildung ist auch in dieser Entscheidung schon angelegt. Also deswegen würde ich so antworten, und dass das Ehrenamtsprinzip betont wird und abgesichert wird, das ist ausgesprochen wichtig. Ich würde unbedingt dafür plädieren, dass es dabei bleibt. Das dient der Unabhängigkeit der Betriebsräte und auch der Akzeptanz der Entscheidungen, die sie mittragen müssen manchmal. Also ganz wichtig, und dabei sollte es bleiben.
Vielen Dank, Herr Kronenberg, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Stoffels. Sie haben ausgeführt, dass die Konkretisierung nur auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüft werden soll nach dem Gesetzentwurf. Halten Sie das für angemessen? Und was würde aus Ihrer Sicht gegen stärkere gesetzliche Vorgaben sprechen in diesem Bereich?
Herr Stoffels, bitte.
Ja, also dieser Entwurf zeichnet sich an mehreren Stellen durch Wertungsoffenheiten aus. Es ist nicht nur die grobe Fehlerhaftigkeit, es ist der sachliche Grund, der uns da begegnet. Und beim 78 dann nicht ermessensfehlerhaft, heißt es an dieser. Das sind drei Begrifflichkeiten, die also Wertungsoffenheit einbringen. Was die grobe Fehlerhaftigkeit anbelangt, da gibt es ja schon Vorbilder, an die da im Grunde angeknüpft wird. Das ist der Paragraph 1 Absatz 4 und Absatz 5 Kündigungsschutzgesetz, wo uns diese Formulierung ebenfalls begegnet. Und auch da geht es um Kollektivvereinbarungen, Betriebsvereinbarungen, die da auch nur auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüft werden. Daran kann man sich auch ansonsten wohl orientieren. Meiner Meinung nach ist der große Vorteil auch dieser anderen Begrifflichkeiten, die da verwendet werden, die Wertungsoffenheit bringen, dass die Rechtssicherheit gerade dadurch erhöht wird. Das mag vielleicht widersprüchlich klingen, dass man sagt, also indem man also solche Wertungsoffenheiten fördert, wird da nicht eher Rechtsunsicherheit herbeigeführt? Nein, das Gegenteil ist der Fall, weil ich immer der Meinung bin, dass der schmale Grat, auf dem Arbeitgeber und Betriebsräte wandern in diesem Bereich, das ist auch von Herrn Andres schon dargestellt worden, dass dieser Korridor der vertretbaren Entscheidungen ein wenig erweitert wird, sodass die Gefahr eines Fehltritts, eines strafbaren Fehltritts, gemindert wird. Und das erhöht die Rechtssicherheit. Und deswegen finde ich, ist es eine gute Idee, hier auch mit der groben Fehlerhaftigkeit zu arbeiten. Es ist im Übrigen kein unbegrenzter Spielraum, den die Parteien hier haben. Das macht auch wiederum die Gesetzesbegründung deutlich. Da wird sehr klar gesagt, dass das natürlich die rechtlichen Kriterien zu beachten sind, die da gelten. Also von daher würde ich auch keine Gefahr sehen an dieser Stelle, dass dass das gar eine Anleitung zur Betriebsratsbegünstigung sein könnte, dass es in dieser Weise missbraucht werden könnte. Also ich finde, das ist ein Fortschritt und begrüße das.
Vielen Dank, Herr Kronbeck.
Welchen Mehrwert bietet das und wie wird sich das in der Praxis auswirken?
Mehrwert des gesamten Gesetzentwurfs jetzt, also so wie er sich darstellt, ja, also würde ich sagen, das ist, ich würde mir eine Erhöhung der Rechtssicherheit davon versprechen, dass die Verunsicherung, die jetzt vielfach geschildert wurde, der Rechtspraxis abnimmt. Und das finde ich auch schön, dass künftig sicherlich vermehrt Betriebsvereinbarungen abgeschlossen werden. Es ist attraktiv geworden, das betrieblich zu regeln durch Betriebsvereinbarungen. Das fördert auch die Betriebsautonomie und stärkt vielleicht auch den Frieden insgesamt im Betrieb, wenn das konsensual erfolgt. Also insgesamt ein Zuwachs an Rechtssicherheit, den wir brauchen hier.
Vielen Dank. Frau Ferschl von Die Linke, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Professor Dr. Thomas Klebe. Könnten Sie was zum Verfahren der Festlegung der Vergleichspersonen sagen? Einmal zu der Betriebsvereinbarung, da ja die Klammer auf, Klammer zu nicht erzwingbar sind. Und einmal auch, wie sich die Situation für Betriebsräte in kleinen und mittleren Betrieben darstellt, wie Sie das einschätzen. Und noch eine Frage hinterhergeschoben. Sie schreiben in Ihrem Gutachten, dass der Entwurf nicht weit genug geht und bei der Eingruppierung von Betriebsratsmitgliedern auch ihre Qualifikation durch das Amt und die darin wahrgenommenen Aufgaben und Verantwortungen berücksichtigt werden sollten. Könnten Sie dazu auch noch was ausführen?
Herr Klebe, bitte.
Ich halte den Gesetzentwurf auch für überfällig, weil ich diese strafrechtliche Grauzone für Management und Betriebsräte für völlig unzumutbar gehalten habe.
Darf ich Sie mal unterbrechen? Wir verstehen das sehr schwierig und können es mit Sicherheit auch nicht protokollieren, aber Sie machen alles richtig. Sie haben ein Headset auf und es sieht alles richtig gut aus. Vielleicht noch mal etwas lauter und wir lauschen. Bitte schön.
Warten Sie, ich stelle mal ein bisschen lauter. So, bin ich jetzt besser zu verstehen? Nein?
Ich glaube schon. Machen Sie einfach mal, fangen Sie einfach mal an.
Ja, ich sagte gerade, dass ich diesen Gesetzentwurf auch für überfällig und für absolut sinnvoll halte. Das Verfahren zur Festlegung der Kriterien und Vergleichspersonen ist ein unheimlicher Hall.
Du musst was sagen, Bernd.
Sie erwartet. Wollen Sie mal Ihr Bild ausschalten? Vielleicht ist der Ton dann besser. Das gibt es auch öfters von der Übertragungsrate. Es war schwierig zu hören. Herr Stoffels, machen Sie mal Ihr Mikrofon aus, bitte. Und jetzt nochmal.
Zum Verfahren Ich finde es unbefriedigend, dass das Verfahren zur Festlegung der Kriterien und Vergleichspersonen freiwillig ist. Das setzt auf einen gutwilligen Arbeitgeber, den wir nicht überall haben. Wenn keine Vereinbarung zustande kommt, dann bleibt es beim bloßen Auskunftsanspruch des Betriebsratsmitgliedes gegen den Arbeitgeber. Wer ist vergleichbar? Und die Möglichkeit besteht natürlich, dann auch in einer Klage mit eigenen ermittelten Vergleichsgruppe vorzugehen. Ich finde es unbefriedigend, weil damit eine Chance für Rechtssicherheit und Rechtsfrieden im Betrieb vertan wird. Die kleinen und mittleren Betriebe, ich habe erwähnt in meiner Stellungnahme, dass nur 7% der Betriebsräte, die in der IG Metall organisiert sind, ganz oder teilweise freigestellt sind. Das ist oft eine sehr, sehr schwierige Situation für Betriebsräte in den kleinen und mittleren Betrieben. Ich kenne eine ganze Reihe von Fällen, wo es jahrelang Gehaltsstillstand gegeben hat. Und darüber hinaus ist es da oft auch schwierig, insbesondere bei knapp bemessener Personaldecke, überhaupt freigestellt zu werden für die Aufgaben im Hinblick auf die Kollegen, auch im Hinblick auf die Vorgesetzten. Und deswegen wäre es sinnvoll, wenn man die Freistellungsgrenze senkt und auch eine generelle Teilfreistellung unterhalb der generellen Freistellung ermöglicht. Schließlich habe ich kritisiert, dass die Berücksichtigung der Qualifikation und der wahrgenommenen Aufgaben nicht generell im Gesetzestext steht. Ich halte es ebenso wie meine Vorredner für egal, ob man im Betriebsratsamt diese Tätigkeiten und diese Qualifikation erwirbt oder in Weiterbildung. Es ist mit einer entsprechenden Eingruppierung eigentlich nur eine Gleichstellung zu anderen im Betrieb Beschäftigten der Fall. Deswegen wäre ich der Meinung, dass in den 37.4 und den 78 ohne diese Einschränkung ein Text entsprechend aufgenommen werden sollte.
Vielen Dank. Wir haben Sie jetzt gut hören können. Vielen Dank. Es hat alles wunderbar funktioniert. Wir gehen in die nächste Runde, die zweite Runde, und da beginnt die SPD wieder. Frau Klöckner, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Frau Eder vom DGB. Es wurde ja bereits schon mal darauf hingewiesen, dass der aktuelle Gesetzesentwurf Rechtsklarheit und Rechtssicherheit für Arbeitgeber und Betriebsräte schaffen soll. Wie schätzen Sie, Frau Eder, grundsätzlich den Gesetzesentwurf ein? Können die Regelungen Verbesserungen für die Praxis bringen? Und was braucht es gegebenenfalls darüber hinaus?
Frau Eder, bitte.
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Und wie wir schon gehört haben, heute bringt aus unserer Sicht, also aus der gewerkschaftlichen Sicht, der Entwurf auf jeden Fall mehr Rechtssicherheit. Wir haben ja die Situation, wir haben es auch schon vielfach gehört, dass es zwar Betriebsvereinbarungen schon gibt. Da würde ich aber den Blick auf alle Mitgliedsgewerkschaften richtend noch mal sagen, dass das gar nicht so verbreitet ist, Betriebsvereinbarungen zu dem Thema abzuschließen. Denn wie wir schon gehört haben, wie auch Thomas Klebe schon erwähnt hat, ist das natürlich auch an die Voraussetzung angedockt, dass man ein Gegenüber hat. Insofern gibt es das bislang noch nicht so verbreitet. Und die Möglichkeiten, die der Gesetzesentwurf vorsieht, hier Anreize zu bieten, positive Anreize, eben Festlegungen der vergleichbaren Beschäftigten über Betriebsvereinbarungen zu machen, ist deswegen für die Praxis absolut relevant. Und wir haben ja in allen Mitgliedsgewerkschaften die Probleme, dass wir weder die Vergleichsgruppen genau bestimmen können, dass wir die betriebsübliche berufliche Entwicklung, auch wenn die Rechtsprechung hier natürlich Vorgaben macht, nicht so richtig für die Praxis handhabbar machen können. Das heißt, das wäre zum Beispiel ein Bereich, wo es mehr gebraucht hätte. Und auch bei den Betriebsvereinbarungen, auch wenn es positive Anreize gibt, mein Kollege von der BDA hat es auch schon gesagt, es gibt natürlich keine Pflicht, eine Betriebsvereinbarung abzuschließen. Und man kann auch wie bislang den Weg wählen, dass man das den einzelnen Betriebsratskollegen überlässt. Und hier wäre eine Erzwingbarkeit der Betriebsvereinbarung sicherlich sinnvoll gewesen. Aber diese Beibehaltung erstens des Ehrenamtsprinzips, die Stärkung oder die Anreize jedenfalls für Betriebsvereinbarungen sind sinnvoll, aber auch, dass Aspekte aufgegriffen wurden aus der Rechtsprechung zum fiktiven Beförderungsanspruch zum Beispiel, ist sicherlich etwas, was gut ist und auch die Berücksichtigung von den Kenntnissen und Fähigkeiten, die man in der Betriebsratsarbeit gewonnen hat, die sich vor allen Dingen in der Begründung widerspiegelt. Und ich möchte das, was meine Kollegin Wenckebach schon gesagt hat, noch einmal sagen. Der Gesetzesentwurf ist ja eine 1:1 Übernahme dessen, was die Expertenkommission vorgelegt hat, die aber auch nur einen sehr eng begrenzten Aufgabe hatte, nämlich das, was an Verschiebung durch die BGH-Entscheidung gekommen ist, möglichst minimalinvasiv zu korrigieren. Also insofern sind wir da auch mit der Kritik zurückhaltend, weil klar ist, dass das auch nicht im Koalitionsvertrag stand, dass es sozusagen ein Bedürfnis war aus der Praxis, was gesehen wurde, was übernommen wurde. Insofern begrüßen wir den Gesetzesentwurf.
Vielen Dank, Frau Ede. Herr Babenzig.
Meine Frage geht an Achim Dietrich, Gesamtbetriebsratsvorsitzender ZF Friedrichshafen. Angesichts des Änderungsvorschlages zur Betriebsrätevergütung im Betriebsverfassungsgesetz, wie bewerten Sie die vorgeschlagenen Maßnahmen in Bezug auf die aktuellen und zukünftigen Anforderungen an Ihre Betriebsratsarbeit? Sehen Sie weitere Bereiche, die durch gesetzliche Anpassungen adressiert werden sollten, um die Rolle und den Schutz von Betriebsräten effektiv zu stärken?
Herr Dietrich, bitte.
Ich fasse mich kurz, Herr Vorsitzender. Ich habe vorher überzogen. Entschuldigung dafür. Ja, also ich glaube, dass wir natürlich mit den Anforderungen, die es heutzutage gibt in unserem Umfeld, hochqualifizierte Betriebsräte brauchen. Das dient auch den Unternehmen. Von dem her ist natürlich Qualifizierung nicht nur das Recht von Betriebsräten, sondern auch die Pflicht. Und man muss sich ja nicht qualifizieren, ja, sondern ich glaube, dass wir viele Möglichkeiten heute haben, das muss gestärkt werden, weil wie gesagt, wir haben oft Fachexperten gegenüber und da müssen wir auf Augenhöhe funktionieren. Ich möchte nur einen Satz sagen, es ist ja so, dass viele Betriebsräte mit einer hohen Eingangsvoraussetzung schon in den Betriebsrat kommen. Wir haben ja mittlerweile Ingenieure, Wirtschaftsinformatiker und alles Mögliche und Fachkräfte und Techniker und Meister. Von dem her ist Englisch mittlerweile auch Standard in vielen Betriebsräten und in internationalen Konzernen sowieso. Von dem her bringen die das zum Teil mit oder erlernen es natürlich im Job, weil Folien zum Teil nicht mehr übersetzt werden. Trotzdem, dass wir das Recht haben, alles auf Deutsch zu verhandeln und zu besprechen, ist der Standard halt mittlerweile Englisch und andere Dinge. Arbeitsschutz und so weiter haben wir Experten und das muss natürlich ausgebaut werden. Und zum Schutz von Betriebsräten, klar, wir erleben es ja immer wieder, gerade bei der Bildung von Betriebsräten. Ich kann jetzt da nicht von der ZF reden, da haben wir natürlich eine andere Mitbestimmungskultur.
Vielen Dank. Damit ist diese Runde beendet, denn wir sind das letzte Mal bei über 1:40 drüber gewesen und sparen etwas Zeit ein. Herr Oellers von der CDU-CSU, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Bayreuther. Herr Professor Bayreuther, das Kriterium der groben Fehlerhaftigkeit bei der Festsetzung von Vergleichsgruppen ist schon angesprochen worden. Meine Frage ist dahingehend, wie bewerten Sie dieses Kriterium in seiner, sage ich mal, Funktion nachher für die Rechtsprechung oder für Rechtssicherheit? Ist das dann doch etwas zu weit gefasst auf der einen Seite oder, wenn man die Gesetzesbegründung liest, dass dann noch auf die Rechtsprechung hingewiesen wird, wie die Vergleichsgruppenbildung erfolgt, ist es dann wiederum nicht zu eng? Also wie bewerten Sie das Kriterium in seiner Funktionalität für die Rechtssicherheit in der Praxis?
Vielen Dank, Herr Oellers. Herr Bayreuther, bitte.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Ich halte es für genau richtig. Da kann ich mich im Grunde Kollegen Stoffels anschließen. Zum einen, es ist ein bewährtes Kriterium. Wir haben das im Kündigungsschutzrecht. Es kommt auch an anderen Stellen. Die Gerichte können damit umgehen. Und der Gesetzentwurf geht ja davon aus, dass er die Rechtsprechung, die da ist, bereits kodifiziert, sodass man hier schon eine Leitlinie hat. Und wir dürfen da auch eben nicht nur an das Arbeitsrecht denken, weil da, wo es steht, im 78 Satz 2, der stellt ja dann auch eben die Weiche für die Strafbarkeit. Und ich glaube, dass dieser Wertungsspielraum auch eben deshalb Rechtssicherheit bietet, weil er klarstellt, dass der Strafrichter nicht im Nachhinein seine Vorstellung an die Stelle eines Unternehmensleiters oder Betriebsrats setzen kann, der vor vielen Jahren zuvor mit relativ unsicheren Abschätzungen und Einschätzungsspielräumen etwas entscheiden muss. Deswegen meine ich, ist das genau getroffen. Man wahrt das Ehrenamtsprinzip. Es darf keine, die Aussage ist ja auch dahinter, hinter der groben Fehlerhaftigkeit. Der Arbeitgeber oder der Betriebsrat ist eben nicht frei in der Vergütungsgestaltung. Die können das nicht nach eigenem Gutdünken machen und die können auch keine Fantasiegehälter festsetzen, sondern sie müssen sich an die gesetzlichen Vorgaben halten. Aber sie haben eben einen Gestaltungs- und Wertungsspielraum. Deswegen finde ich das sehr gut getroffen, auch im Gesetz. In der Tat, da würde ich mich vielleicht noch anschließen, dieser Satz 5 hat in diesem zweiten Halbsatz eine Unklarheit. Diese Frage, ob eine Betriebsvereinbarung Voraussetzung ist für die Vergleichsgruppenfestsetzung durch die Betriebspartner oder ob wir das auch unabhängig von einer Betriebsvereinbarung machen können, das kommt ja in vielen Stellungnahmen heraus, ist im Moment im Gesetzeswortlaut unklar. Und wenn der Gesetzgeber, so verstehe ich den Entwurf, davon ausgeht, dass die Betriebsvereinbarung Grundlage ist, dann könnte man das vielleicht noch klarstellen, damit nicht an dieser Stelle ausgerechnet Streit bei der Auslegung entsteht.
Vielen Dank. Herr Oellers, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage richtet sich an Herrn Wolf von der BDA. Herr Wolf, die Thematik von Weiterbildungen und Qualifizierungen wurde im Rahmen der Ausschussanhörung auch schon erwähnt. Mich würde hier Ihre Einschätzung interessieren, inwieweit der Gesetzentwurf es eben zulässt, Weiterbildungen und Qualifizierungen auch bei der Vergleichsgruppenbestimmung auch zu berücksichtigen. Vor allen Dingen dann, wenn vielleicht während der Betriebsratstätigkeit diese Qualifikationen erworben werden und die Vergleichsgruppen ja dann schon gebildet worden sind. Wie müsste man dann entsprechend vorgehen?
Herr Wolf, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter. Ja, die Frage der Weiterbildung und Qualifizierung ist tatsächlich eine zentrale dieses Entwurfs. Und der Entwurf stellt nach unserer Auffassung auch in diesem Punkt klar, was auch vom BGH nicht in Zweifel gezogen worden ist, dass nämlich eine Qualifizierung, auch wenn sie während der Betriebsratstätigkeit erfolgt, zumindest nach § 78 und nunmehr auch nach § 37 Berücksichtigung finden kann. Das war auch nie in Frage gestellt. Aber Achtung an der Bahnsteigkante, und auch das regelt der Entwurf, zumindest in seiner Begründung. Er stellt ebenso klar und eindeutig fest, dass das, was hier qualifiziert und weitergebildet werden muss, auch im Beruf genutzt werden kann und genutzt können werden muss. Diese Qualifizierung und Weiterbildung führt also nicht aus der Tätigkeit im Betrieb in eine gewisse Beliebigkeit, sondern ist die Folge. Die Folge muss sein, dass ich eine andere Tätigkeit annehme und auf dieser Tätigkeit entweder weiter realisiere oder in dieser Tätigkeit dann verbleibe. Insofern ist die Struktur, die der Entwurf wählt, völlig korrekt und in sich stimmig, denn sie erhält das, was ich aus allen Beiträgen gehört habe. Sie erhält den Charakter des Betriebs, des Amtes als Mitglied des Betriebsrates als Ehrenamt, und sie verhindert das, was im Augenblick an ganz anderer Stelle, nicht in diesem Kontext hinsichtlich der Betriebsverfassung diskutiert wird, nämlich aus dem Betriebsrat und dem Amt des Betriebsrates so eine Art zweites Mitbestimmungssystem im Sinne der Unternehmensmitbestimmung zu machen. Das wird, was hier das Amt und die Amtstätigkeit des Betriebsrats anlangt, durch diesen Entwurf verhindert. Das ist in sich systematisch, und deswegen ist es auch systematisch, wenn am Ende der Entwurf auf eine ganz andere Entscheidung eingeht und sagt, und wenn es denn ausnahmsweise mal eines Betriebswechsels in der Diskussion steht, kann das möglicherweise passieren. Ja, aber das geht nur unter dem Gesichtspunkt der Amtswahrung dieses Betriebsrats bzw. des Betriebsrats als Organ. Und das sagt die Rechtsprechung, und das ist in sich noch stimmig und daher auch richtig so.
Vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Runde. Bündnis 90, die Grünen. Herr Pseske, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine drei Fragen richten Sie an Herrn Homburg. Sie haben, Herr Homburg, ja das, was sich bei VW entwickelt hat, nach dem BGH-Beschluss intensiv und eng verfolgt. VW hat durchaus einen prominenten Platz in der ganzen Debatte eingenommen. Erste Frage, welche Auswirkungen hatte das Urteil des BGH auf die Mitbestimmungsstrukturen bei VW? Zweite Frage, Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass auch völlig unklar ist, wer in der Vergleichsgruppe ist. Und auch das Thema der Freiwilligkeit der Betriebsvereinbarung problematisiert. Mich würde interessieren, warum eine Verpflichtung zum Abschluss einer Vereinbarung aus Ihrer Sicht mehr Sinn machen würde und wie sich das aus Ihrer Sicht verhält mit der Vergleichsgruppe und ihrer Präzisierung und Konkretisierung. Sonst ist das ja im Grunde völlig unklar, wer da eingeht. Und letzter Punkt. Sie schreiben, dass nicht alle Probleme angegangen würden, die es im Rahmen der Betriebsrätevergütung gibt, im Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf. Könnten Sie das bitte erläutern?
Herr Haubenburg, bitte.
Sehr geehrter Vorsitzender, liebe Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Frage. Ich möchte mich zuerst noch mal den Professoren Anders und Bayreuther und der Professorin Wenkebach anschließen, dass ich die Gesetzesänderung für zwingend halte. Denn der BGH hat tatsächlich in seiner Entscheidung, auch wenn er es anders vorgibt, sich nicht dem BAG und seiner ständigen Rechtsprechung angeschlossen. Er hat 37.4 als Ober- und nicht als Untergrenze gesehen und er hat 78.2 nicht als eigene Anspruchsgrundlage gesehen. Deswegen ist die Gesetzesänderung zwingend und es ist so erhebliche Unsicherheit entstanden, insbesondere unter den Arbeitgebern, dass der Punkt, es wird abgruppiert, gar nicht das größte Problem ist, sondern dass alle Personalleiter und Leiterinnen, mit denen ich gesprochen habe, gesagt haben, selbstverständlich liebe ich meine Betriebsräte, aber dass ich dafür ins Gefängnis gehe, dass ich sie befördere, so weit geht die Liebe nicht. Dementsprechend gibt es einen unglaublichen Entwicklungsstau seit dieser Entscheidung und deswegen ist es zwingend erforderlich, das Gesetz zu reformieren. Und vielen Dank für die sehr gute Vorarbeit der Abgeordneten in dieser Sache. Lassen Sie mich konkret auf VW eingehen. Der Kollege von ZF hat das schon sehr genau beschrieben. Das ist bei VW genauso, nur noch ein bisschen schlimmer, weil es im Verhältnis noch mehr Betriebsräte betrifft und noch mehr, die tatsächlich auch abgruppiert worden sind. Wir haben bei VW 60 Rückgruppierungen bei 250 Betriebsräten. Das sind etwa 25%, also jeder vierte Betriebsrat ist abgruppiert worden. Dagegen sind 71 Klagen anhängig. 49 von diesen Klagen wurden in erster Instanz bereits entschieden. Von denen haben wir 47 gewinnen können, mit anderen Worten eigentlich 100%. Das andere sind ein bisschen Schwierigkeiten an anderer prozessualer Stelle gewesen, sodass wir da in der zweiten Instanz sind. Und wir haben auch bereits eine erste zweitinstanzliche Entscheidung des LAG Niedersachsens, die die erstinstanzliche Entscheidung, die wir fast vollständig obsiegt haben, bestätigt hat. Damit sind wir jetzt beim Bundesarbeitsgericht. Lassen Sie mich noch mal ein konkretes Beispiel aus der ersten Instanz nehmen. 98% aller Betriebsräte bei VW sind tariflich eingruppiert. Alles andere ist die Ausnahme. Das heißt, mehr Betriebsräte als in der Durchschnittsbelegschaft sind im Betriebsrat im Tarif. Und ein konkreter Fall ging es um einen Kollegen, der in der Schicht arbeitet. Dieser Kollege hat bei Amtsübernahme für etwas mehr als 10 Jahren die Entgeltstufe 13 gehabt, mit 4.879,50 Euro nach Tariftabelle jetzt, also 2023. Das war vor 10 Jahren ein bisschen weniger. Der ist dann in diesen mehr als 10 Jahren ein einziges Mal befördert worden, nämlich in die Entgeltstufe 14. Und als dann der BGH seine Entscheidung getroffen hat, hat ihm VW quasi standepede mitgeteilt, die EG 14, das ist aber viel zu viel, wir müssen dich rückgruppieren in die Entgeltstufe 13. Dagegen haben wir geklagt und haben gewonnen. Und wir haben nicht nur gewonnen, dass wir die Entgeltstufe 14 bekommen, sondern wir haben jetzt die Entgeltstufe 15. Es ist natürlich auch abwegig zu glauben, dass ein Betriebsrat keine Entwicklung mehr machen dürfe, nur weil er Betriebsrat geworden ist. Mit anderen Worten, für den Kollegen ging es hier um etwa 298 Euro weniger oder 672 Euro mehr im Monat. Und das bei 3.150 Euro netto. Auch aus diesen Gründen halten wir die Gesetzesänderung für zwingend, weil das kann man keinem Menschen zumuten, dass man in dieser Gehaltsgruppe derart drangsaliert wird über Jahre. Ja, weil es wird ja nicht nur für drei Monate geguckt, sondern gerne auch länger, weil die Vereinbarung ist ja nichtig. Lassen Sie mich noch ganz klein wenig, ich habe ja nicht mehr so irre viel Zeit, ausführen zu den Auswirkungen in der Mitbestimmungsstruktur bei VW. Wenn Sie als gut qualifizierte Arbeitnehmer im IT, in der Logistik, als Ingenieur die Möglichkeit haben, in den Betriebsrat zu gehen oder auf Unternehmensseite zu bleiben. Und wenn Sie dann mitkriegen, dass alle Kolleginnen und Kollegen, die sich für die Betriebsratsseite entschieden haben, nicht mehr befördert worden oder abgruppiert werden, dann bricht das System zusammen und VW stand nicht weit weg davon. Auch deshalb ist die Änderung aus unserer Sicht zwingend. Entschuldigung für die Überziehung.
Vielen Dank. Die Runde der FDP, Herr Kronenberg.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen in der zweiten Runde richten sich an Herrn Schweizer von der ULA. Herr Schweizer, die Betriebsratsvergütung ist wichtig und daher ist es sicher sinnvoll, die rechtssicher und zukunftsfest auszugestalten. Aber für zukunftsfeste betriebliche Mitbestimmung spielt auch die Digitalisierung eine wichtige Rolle. Wo sehen Sie Potenziale, die Chancen von Digitalisierung für die betriebliche Mitbestimmung und Betriebsratsarbeit stärker zu nutzen?
Herr Schweizer, bitte.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir glauben, dass in dem vorliegenden Gesetzentwurf der richtige Weg beschritten wird. Gleichwohl wird das nicht ausreichen, die Mitbestimmung zukunftsfest zu machen. Aus Sicht der ULA und unseres größten Mitgliedsverbandes VAA, Führungskräfte Chemie, sehen wir in der Online-Kommunikation den deutlichsten Hebel im Bereich der betrieblichen Mitbestimmung Potenziale zu heben. Für die kommenden Sprecherausschuss- und Betriebsratswahlen wird es jetzt im Kern gelten, die Weichen zu stellen. Das wäre ein Signal für den technologischen Fortschritt. Gleichzeitig würden wir aber auch diejenigen Wählerinnen und Wähler, die bisher von der Urnen oder auch Briefwahl Gebrauch machen, den Zugang zu den Wahlen erleichtern. Das sind ganz oft junge Menschen, digital affine Menschen oder auch Mitarbeiter und Beschäftigte, die in den Homeoffices arbeiten oder mobil. Im Kern wird es zentrale Vorteile bieten, unter anderem für den Bereich der Erhöhung der Wahlbeteiligung, um die Legitimität zu stärken aus unserer Sicht, aber auch die Reduzierung von Bürokratie und Aufwand, was ganz entscheidend ist. Um das Ehrenamt im Bereich der Sprecherausschüsse der leitenden Angestellten reden wir ausschließlich von ehrenamtlich Tätigen, weiter zu motivieren. Und wir haben das jüngst auch einfach mal hinterlegt, indem wir eine Befragung unter den leitenden Angestellten ausgerichtet haben, wo sich 95% der Befragten eindeutig dazu geäußert haben, den Präsenzaufwand für Wahlen durch eine digitale Option zu reduzieren. Gleich jetzt, und das vielleicht ein weiteres Beispiel aus der Praxis, ist, dass 86% bislang schon über die Briefwahl Gebrauch machen im Bereich der Sprecherausschüsse und nur 14% tatsächlich eine Urnenwahl ausrichten, was einen enormen Aufwand in der Umsetzung für die Betriebe bedeutet, gerade die, die mehrere Betriebsstätten haben. Wenn man sich anschaut, was das tatsächlich bedeutet, dann sind 1000, beispielsweise im einfachen Dachkonzern, 1300 leitende Angestellte mit Briefwahlunterlagen zu versorgen, was im Anschreiben, Merkblätter, Wahlausschreiben und Ähnliches angeht. Sie kennen das alle. Das ist nicht sehr nachhaltig. Und wir glauben, dass Online-Verfahren technologisch mittlerweile so weit entwickelt sind, dass sie den Wahlgrundsätzen entsprechen. Und gleichzeitig Zeit und Aufwand gespart werden kann. Das Fazit ist sicher, dass wenn man die Betriebsratswahlen und die Sprecherausschusswahlen 26 in Gänze ausrichten würde, jetzt die Weichen für ein optionales Online-Verfahren gestellt werden müssen. Und was dafür erforderlich ist, das sind im Kern nicht die Änderungen der beiden Gesetze, sondern es geht nur um die Wahlordnung. Und so etwas ist uns schon einmal im Zuge der Corona-Pandemie im Bereich der Sprecherausschüsse binnen 6 Wochen gelungen. Sollte ein großer Wurf nicht möglich sein, so haben wir sicherlich die Möglichkeit, dass auch die Führungskräfte bereit sind, im Rahmen des von der Koalition vereinbarten Pilotprojektes für das Thema Online-Wahlen dort mit den Sprecherausschüssen 2026 voranzuschreiten. Aber auch dafür würde es jetzt gelten, die Weichen zu stellen, um die Mitbestimmung zu stärken.
Vielen Dank, Herr Gronenberg, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Schweizer. Mit dem Betriebsrätemodernisierungsgesetz hatte der Gesetzgeber schon die Möglichkeit geschaffen, dass Betriebsräte und Sprecherausschüsse auch online tagen können. Hat sich diese Regelung aus Ihrer Sicht in der Praxis bewährt?
Herr Schweizer, bitte.
Vielen Dank für die Frage. Die Möglichkeit, mit dem Betriebsrätemodernisierungsgesetz auch online tagen zu können, als eine der Optionen hat sich in der Praxis mehr als bewährt. Wir haben das mit der TU München in einer Befragung evaluiert und festgestellt, dass die deutliche Mehrheit der leitenden Angestellten erklärt hat, dass diese digitalen Möglichkeiten die Mitbestimmung stärken und die Arbeit, die ehrenamtlich erbracht wird, der Sprecherausschüsse vereinfachen würden. Gleichwohl ist es so, an anderer Stelle gibt es durchaus Optimierungsbedarf im Bereich der Digitalisierung. Das betrifft die Möglichkeit der hybriden Optionen für die jährlichen Versammlungen der leitenden Angestellten. Das war bis rund vor einem Jahr, bis zum 7. April 2023 im Rahmen der Pandemie möglich, ist jetzt ausgelaufen. Und das ist eine Möglichkeit, die von 87% der leitenden Angestellten deutlich gewünscht wird. Ein noch höherer Anteil in unserer Befragung hat aber deutlich gezeigt, knapp 95%, dass die Entscheidung über die Art der Durchführung alleine den Sprecherausschüssen obliegen muss. Das ist ganz entscheidend für den Erfolg und die Akzeptanz. Und Gleiches gilt dann aus unserer Sicht natürlich auch für die Arbeit der Betriebsräte in der bei den Betriebsversammlungen. Und was wir uns da versprechen, sind natürlich höhere Teilnehmerquoten, wenn eine hybride Option angeboten wird.
Vielen Dank. Es geht in die letzte, dritte Runde. Da beginnt die SPD wieder. Herr Mehmet Ali, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Frau Eder. Wie bewerten Sie die Beibehaltung des Ehrenamtsprinzips im aktuellen Gesetzentwurf zur Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes in Bezug auf dessen Auswirkungen auf die Unabhängigkeit und Effektivität von Betriebsräten?
Frau Eder, bitte.
Ja, das Ehrenamtsprinzip ist wichtig für die Unabhängigkeit der Betriebsräte. Also insofern begrüßen wir das, weil es natürlich weil das Risiko ansonsten besteht, dass jeder, der sich an den Betriebsrat wendet, auch nachvollziehbar wird für den Arbeitgeber durch eventuelle Kontrollen. Insofern ist das wichtig, aber es gibt ja nach wie vor Abmeldung etc. Also insofern, das gewisse Art der Kontrolle gibt es ja, aber Ehrenamt ist wichtig.
Vielen Dank, Herr Dieren, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich auch an Frau Eder. Und zwar haben wir jetzt im Großen und Ganzen Einigkeit festgestellt, dass dieser Gesetzesschritt jetzt, dieser Entwurf wichtig ist und trotzdem gerade auch gehört, dass er nicht ausreichen wird, um die Mitbestimmung zukunftsfest zu machen. Was wäre aus Sicht darüber hinaus nötig?
Frau Eder, bitte.
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Wir haben ja schon ein paar Themen gehört. Gerade eben das Thema Digitalisierung ist sicherlich auch eins, was wir als DGB als Weiterentwicklungspotenzial in der Betriebsverfassung sehen, allerdings mehr bezogen auf die inhaltliche Ausgestaltung der Mitbestimmung. Da geht es für uns zum Beispiel um den ganzen Prozess im Bereich der IT und künstlicher Intelligenz, wie die Mitbestimmung dort geregelt wird. Also so ein Prozess der Mitbestimmung müsste geregelt werden können durch Betriebsvereinbarungen, damit eben nicht nur eine punktuelle Einbeziehung der Betriebsräte erfolgt, sondern kontinuierlich entlang des Prozesses, auch mit qualifizierten Sachverständigen und natürlich auch inhaltlich mit den Zuständigen aus dem jeweiligen Betrieb oder Unternehmen. Aber sicherlich einer der wichtigsten Punkte, um die Mitbestimmung zu stärken, weil wir ja eine sinkende Zahl von Betriebsräten oder Abdeckung durch Betriebsräte haben, wäre nochmal anzusetzen, um die Stärkung der betrieblichen Mitbestimmung überhaupt in Arbeit zu kommen, zu stützen. Hierzu sehen wir einen wichtigen Hebel noch die Verbesserung des Kündigungsschutzes von InitiatorInnen. Wir hatten zwar in den letzten Regelungen schon einige Verbesserungen, allerdings gab es in dem
ursprünglichen Entwurf des BMAS noch weitergehende Forderungen. Auch da könnte man noch mal ansetzen. Ein weiterer Punkt ist, dass wir natürlich die in Unternehmen oder Konzernen, wo wir bereits Mitbestimmungsstrukturen haben, dass das die besten Multiplikatoren und auch Werbenden sind für gut funktionierende Mitbestimmung, was man damit machen kann und wie sie funktioniert. Insofern würden wir gerne stärken, dass Gesamtbetriebsräte und auch Konzernbetriebsräte in die anderen Betriebe gehen können, wo es noch keine Betriebsräte gibt und da entsprechende Betriebsversammlungen abhalten können und informieren können über betriebliche Mitbestimmung. Dort, wo es das noch gar nicht gibt, also wo man Mitbestimmung praktisch noch gar nicht lebt, da wäre das aus unserer Sicht gut, wenn hier der Arbeitgeber die Initiative hätte, ähnlich wie wir das aus anderen Gesetzen kennen, dass man einmal darüber aufklären muss, ihr könntet eine betriebliche Mitbestimmung haben, das wären eure Rechte, insofern wollt ihr jetzt darüber eine Entscheidung treffen oder nicht. Das liegt dann natürlich bei den Beschäftigten. Aber insbesondere mit Blick auf die Themen Transformation, die gerade vor uns stehen, sehen wir natürlich auch eine inhaltliche Stärkung der Mitbestimmung für erforderlich. Und da meint das das Thema Nachhaltigkeit, das meint aber insbesondere den Bereich der Erzwingbarkeit bei strategischen Entscheidungen zur Beschäftigungssicherung insbesondere, aber auch zur Weichenstellung für die Zukunft. Da sind wir natürlich nicht einer Meinung mit der BDA, aber insbesondere auch beim Thema Klimaschutz und Gleichstellung wären hier wichtige Punkte, die man auch der erzwingbaren Mitbestimmung zufügen könnte, genauso wie das Thema Datenschutz, betrieblichen Datenschutz, wie der gelebt wird, wie der ausgestaltet wird, wäre auch etwas, was die Betriebsräte erzwingbar aus unserer Sicht gestalten können sollten. Ein weiterer Aspekt, den wir immer als Demokratiezeit bezeichnen, aber man kann es auch als Zeit für Zukunft bezeichnen. Wir glauben, dass Entwicklungen im Unternehmen von den Beschäftigten mit begleitet werden können, damit sie motiviert sind, damit sie auch ihre eigenen Überlegungen mit einbringen können. Und hierfür muss ausreichend Zeit zur Verfügung sein, dass auch nicht nur, ich sag mal, Beschäftigte aus der Verwaltung, sondern auch SchichtmitarbeiterInnen die Möglichkeit gegeben wird, daran teilzuhaben. Das heißt, Raum zu schaffen, Zeit zu geben, um sich mit der Zukunft des Unternehmens, auch mit dem Unternehmen natürlich, aber auch mit den Gewerkschaften auseinanderzusetzen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Glöckner. Das ist dann in der freien Runde dann wahrscheinlich, gell? Weil jetzt ist ja vorbei. Dann Herr Oellers. Für die CDU-CSU. Bitte schön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Bayreuther. Herr Professor Bayreuther, Stichwort Datenschutz ist gerade angesprochen worden. Im Rahmen der Vergleichsgruppenfestsetzung, wie sehr muss da der Datenschutz gerade auch berücksichtigt werden? Wird man die Vergleichsgruppen an konkreten Personen messen müssen oder sind es dann entsprechende Gruppenbeschreibungen, die man vornehmen muss, damit hier auch, sage ich mal, der Datenschutz gerade vielleicht auch für Mitarbeiter und andere Betriebsräte nicht verletzt wird?
Ja, vielen Dank. Eine Frage, die so vielleicht noch gar nicht gesehen worden ist. Das Gesetz hat ja ein zweistufiges Verfahren. Zunächst ist die Betriebsvereinbarung, die ja eher eine abstrakte Tendenz hat. Also wo man sagt, ich setze, wie will ich die Vergleichsgruppe überhaupt festlegen? An welchen Merkmalen mache ich die fest? Nehme ich einfach die Tarifgruppe, nehme ich bestimmte Tätigkeiten? Da, denke ich, haben wir überhaupt keine Überschneidung mit dem Datenschutzrecht. Dann ist der andere Punkt, auf dieser zweiten Stufe, ich bilde jetzt wirklich eine konkrete Vergleichsgruppe, die Arbeitnehmer 1 bis 7 sollen mit dem Betriebsratsmitglied vergleichbar sein. Zunächst mal, glaube ich, scheint die Lösung schon darin zu liegen, der Gesetzgeber ermöglicht das ja, sodass die Datenverarbeitung, die da vielleicht stattfindet, ja gerechtfertigt ist durch eine gesetzliche Vorschrift. So wie das auch im Entgelttransparenzgesetz ist, wo man die Auskunft bekommt, ja, und der Arbeitgeber da ja auch mittelbar etwas preisgibt, wenn auch nur das Median. Dann dürfen wir auch nicht vergessen, wenn es eine Festsetzung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat ist, der Betriebsrat hat ja ohnehin nach § 80 Absatz 2 die Möglichkeit, in die Entgeltlisten einzusetzen. Und dem könnten von daher die Daten ja auch schon bekannt sein, sodass ich glaube, dass wir ein datenschutzrechtliches Problem am Ende wahrscheinlich nicht haben.
Herr Oellers, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage richtet sich an Herrn Wolf von der BDA. Auch nochmal zur Vergleichsgruppenfestsetzung bzw. der Bildung von Vergleichsgruppen. Wie abstrakt und konkret kann es dann letztlich auch erfolgen? Müssen die Betriebsparteien, wenn sie eben Vergleichsgruppen konkret festlegen, dies dann auch für alle Betriebsratsmitglieder machen oder können sie es für Einzelne machen und später kann dann noch weiter verglichen werden in weiteren Fällen? Wie schätzen Sie das nach dem Entwurf ein?
Herr Wolf, bitte.
Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter, das scheint mir durch den Entwurf relativ gesichert zu sein, weil der Entwurf und anders als einige Vorredner halte ich das für ein ganz zentrales Element auf absolute Freiwilligkeit setzt. Dann kann natürlich nicht auf der anderen Seite absolute Beliebigkeit einkehren, aber es wird tatsächlich diese Vergleichsgruppenbildung für bestimmte Kriterien, für bestimmte Tätigkeiten ausgesprochen. Deswegen sehe ich das wie Herr Professor Bayreuther kein Problem mit dem Datenschutz, weil die Vergleichsgruppenbildung abstrakt erfolgt. Gut, da kann man sich überlegen, wer wird das wohl sein, aber es bleibt bei dieser Abstraktheit. Und insoweit kann ich für bestimmte Tätigkeiten, für bestimmte Betriebsratstätigkeiten oder für bestimmte Amtsinhaber die Vergleichsgruppen festlegen, für andere kann ich davon Abstand halten. Ob das sinnvoll ist oder ob man dann nicht sagt, dann nehmen wir jetzt für den gesamten Betriebsrat Vergleichsgruppen für die Tätigkeit, das lasse ich jetzt an dieser Stelle dahingestellt. Das muss dann am Ende jeder Betrieb für sich selber wissen. Aber ich sehe keine Pflicht, sozusagen schematisch über den gesamten Betriebsrat ein Netz zu legen und auf der Grundlage dieses Netzes Betriebsrats Vergleichsgruppen zu bilden.
Vielen Dank, Herr Wolf. Herr Oellers, bitte.
Noch eine letzte Frage, vielleicht nochmal an Sie, Herr Wolf, mit der Bitte um Einschätzung. Macht es Sinn, sage ich mal, im Rahmen dieses Gesetzes auch an eine Evaluation zu denken, dass man sich das nach einer gewissen Zeit mal anschaut, wie sich eben gerade jetzt auch die Betriebsratsvergütung auch entsprechend weiterentwickelt hat?
Herr Wolf, bitte.
Ich glaube, aufgrund der schwierigen, ja doch Geburtshelfer aus dem ehemaligen BAG, Geburtshelfer ehemaliger BAG-Richter heranzuziehen, halte ich diesen Gesetzentwurf so, wie er ist, für sinnvoll. Eine Evaluierung im Nachhinein mag man durchführen. Dafür brauchen wir aber keine gesetzliche Grundlage. Ich glaube, die gute betriebliche Zusammenarbeit, das gute Miteinander, und das ist ja die wichtigste Vorgabe unseres Betriebsverfassungsgesetzes, die vertrauensvolle Zusammenarbeit, wird auch künftig dafür Sorge tragen, dass dieses Gesetz in der betrieblichen Praxis in vernünftiger Weise gelebt wird. Also ich würde dieses Gesetzgebungsverfahren jetzt nicht um eine Evaluierungspflicht ergänzen.
Vielen Dank, Herr Wolf. Und wir kommen zur letzten, zur freien Runde. Und da hat Frau Hui das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. In die Runde gefragt, die meisten von Ihnen haben gesagt, sie begrüßen es, dass der Betriebsrat als Ehrenamt erhalten bleibt. Ich habe das auch gesagt, spontan, weil ich es auch so kennengelernt habe und gut gefunden habe. Aber mal in die Zukunft geblickt, ist es sinnvoll, diese Form oder das Ehrenamt beizubehalten, wenn doch die Qualifikationsansprüche immer größer werden, wenn wir es mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, neuen Organisationsstrukturen? Als Grund genannt worden ist die Unabhängigkeit des Betriebsrats, aber ist die nur durch das Ehrenamt gewährleistet oder gibt es auch andere Gründe, die dafür sprechen, dass man den Betriebsrat oder andere Möglichkeiten, den Betriebsrat unabhängig zu halten? Und was wären die, gibt es auch Gründe dafür, ihn mehr zu einer Entwicklungsstation im betrieblichen Geschehen zu machen oder ich sage mal so, im Unternehmensgeschehen zu machen, die einen Rückgang auch wieder in die betriebliche Tätigkeit ermöglicht, wie es heute ja auch schon der Fall ist. Also insofern ist die Unabhängigkeit natürlich immer relativ zu sehen. Gibt es auch etwas, was dafür spricht, dass Betriebsratstätigkeit auch ein Karriereweg sein kann? Dankeschön. Also ich frage vielleicht mal den Praktiker zuerst, Herr Dietrich.
Also erstmal vielen Dank für die Frage. Natürlich ist das so, dass man, wenn man das über Jahre macht und als Gesamtbetriebsratsvorsitzender und in europäischen Betriebsräten und in den Fachausschüssen, dass wir natürlich irgendwann mal nach 20, 25 oder 30 Jahren sehr professionell arbeiten. Also von dem her würde ich schon sagen, dass viele Betriebsräte Profis sind und das Ehrenamtsprinzip auch natürlich gegeben ist durch Wahlen. Und es soll auch so bleiben. Ja. Kritisch wäre das natürlich, wenn man auf einen Job aus ist, der in der Zukunft liegt. Das würde, glaube ich, die Betriebsratsarbeit beeinflussen, wenn man während der Betriebsratstätigkeit im Prinzip dem Arbeitgeber dann schon beweist, guck mal, wie gut ich bin, wie nett ich bin, vielleicht siehst du eine Tätigkeit für mich in der Zukunft. Also ich glaube, da wäre das Ehrenamtsprinzip beeinträchtigt, so wie in der Politik auch. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man verabschiedet wird aus der Politik, wo man dann den nächsten Job antritt. Also von dem her wäre ich da eher skeptisch, aber spricht nichts gegen eine professionalisierte Betriebsratsarbeit, die im Übrigen, wenn wir über die Gesetzgebung reden und Modernisierung des Gesetzes, natürlich die Inhalte hat, dass wir auch Beratung brauchen und so weiter. Und dass das ganz wichtig ist, dass man eben nicht streitet, sondern dass man sachlich bleibt, wie das der Herr Wolf ja auch gesagt hat. Und es geht eben nur, indem man sich fachlich auseinandersetzt und dazu gehören Fähigkeiten. Wenn man die nicht hat, wird es dann unsachlich und dann hat man einen Konflikt im Betrieb. Das können wir Betriebsräte immer relativ einfach herstellen. Ja, bleiben Sie mal sachlich und dann sind wir ganz gut in unserer Qualifikation, was die Mobilisierungsfähigkeit angeht. Aber dann ist meistens was vorher schiefgegangen. Von dem her bin ich sehr dafür, dass wir es mit Profis zu tun haben. Und ich glaube, ganz viele Betriebsräte wollen Betriebsrat bleiben. Das ist ja auch nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung. Und ich glaube, da wollen nicht alle die Seiten wechseln, auch wenn das bei VW, glaube ich, so war, in dem einen Fall, der dann Vorstand wurde.
Vielen Dank, Herr Dietrich. Frau Hui, Sie können nicht alle fragen. Sie können jetzt noch sich jemand auswählen.
Dann vielleicht von
Herr Wolf oder Herr Mosner.
Frau Abgeordnete, Herr Vorsitzender, für uns ist das Ehrenamtsprinzip tatsächlich nicht zur Disposition zu stellen. Wir wollen an diesem Ehrenamtsprinzip festhalten. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe, sicherlich auch die Unabhängigkeit, aber auch die Akzeptanz der Betriebsratsarbeit in der Belegschaft. Und ein ganz wesentlicher Grund, ich habe ihn vorhin schon angedeutet, ich will das noch mal unterstreichen, liegt darin, dass die Sachverständige Frau Professor Wenckebach bereits ihren Entwurf für eine Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes, ja, halten Sie ihn ruhig hoch, damit ihn auch jeder noch mal sieht, aus der Tasche gezogen hat. Hier wird der Versuch unternommen, die Betriebsverfassung zu einer Mitbestimmung umzuwandeln, zu einer Mitbestimmung im Sinne der Mittätigkeit im Aufsichtsrat. Und diese Grenzlinie wollen wir um jeden Fall und um jeden Preis aufrechterhalten. Wenn die fällt, ist für uns die Frage der Akzeptanz der Betriebsverfassung generell gestellt. Und das sollten wir vermeiden.
Vielen Dank. Frau Müller-Gemmeke, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht gerade an die Professorin Dr. Johanna Wenckebach. So noch mal ein bisschen abschließend. Wenn Beschäftigte sehr lange im Betriebsrat sind, dann erwerben die ja besondere Fähigkeiten, Qualifikationen, Kenntnisse. Herr Dietrich hat gerade von Profis geredet, etc. Meine Frage ist, wird denn jetzt diese vorliegende Regelung dem gerecht? Beziehungsweise fehlt noch was, auch zum Beispiel bezogen auf die Passage mit den Betriebsvereinbarungen?
Frau Wenckebach, bitte.
Ja, danke schön nochmal für die Frage. Ich will jetzt nicht die restliche Zeit damit runterreden, was aus Sicht der IG Metall für die Zukunft der Mitbestimmung wegweisend wäre, aber das kann ja in dem schon erwähnten Schriftstück auch alles ausführlich nachgelesen werden. Deswegen gehe ich jetzt noch mal ausführlich auf die Frage ein, denn sie berührt wirklich den Kernpunkt des Gerechtigkeitsthemas, über das hier gesprochen wird. Ich denke, es ist deutlich geworden, dass das Betriebsratsamt ein Ehrenamt ist, das Menschen sehr viel abverlangt. Das sind persönliche und menschliche Fähigkeiten und es sind aber auch fachliche Fähigkeiten, die erworben werden. Und es ist eine fundamentale Ungerechtigkeit, die der Funktion der Mitbestimmung in unserem Wirtschaftssystem enorm schadet, wenn diese Qualifikation nicht angemessen anerkannt wird und es nicht angemessen durchsetzbar ist, vor Gerichten das zu erreichen. Und hier macht dieser Reformentwurf einen entscheidenden und wirklich auch drängenden Schritt nach vorne. Trotzdem, und das haben ja einige Sachverständige hier gesagt, und in diesem Reformentwurf steht es auch tatsächlich so drin, wäre es schon gut gewesen, es dann auch einfach ins Gesetz explizit reinzuschreiben, wie ja auch seitens der verschiedenen Positionen hier deutlich geworden ist. Der Ansatz, das über Betriebsvereinbarungen zu machen, ist richtig. Denn es kann eben nicht alles seitens des Gesetzgebers von vorne weg definiert werden. Und die betrieblichen Spielräume sind gerade die, die angemessen den unterschiedlichen Aufgaben, Rahmenbedingungen, Belegschaftsstrukturen Rechnung tragen können. Deswegen ist das genau der richtige Weg, hier Anreize zu setzen, solche Vereinbarungen abzuschließen, dadurch Transparenz zu schaffen und eben auch Gerechtigkeit. Aber es wäre wichtig gewesen, das hat Professor Klebe schon gesagt, dass dann auch zur Einigungsstelle bringen zu können, das also erzwingbar auszugestalten. Das ist, denke ich, noch einer der Kritikpunkte, die wir haben. Und um die Digitalisierungsthemen voranzubringen, die gerade angesprochen sind, und ich meine, wir reden ja hier über die Grundlagen der Betriebsratsarbeit, wenn wir über die Vergütung reden. Und da würde ich, wenn ich über Digitalisierung spreche, erstmal mit einer angemessenen technischen Ausstattung vieler Betriebsrätinnen und Betriebsräte beginnen, die zurzeit noch nicht sichergestellt ist. Ja, mir wird gewunken, ich höre auf.
Vielen Dank, Frau Wenkebach. Frau Klöckner, bitte.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte gerne noch mal Herrn Professor Annus gefragt, und zwar, wie beurteilen Sie denn den Bedarf einer umfassenden Reform des Betriebsverfassungsgesetzes angesichts dieser doch sehr umfassenden digitalen Wandlung in der Arbeitswelt? Und wo genau sehen Sie bei der Mitbestimmung oder eine Notwendigkeit der Stärkung der Mitbestimmung in diesem Kontext? Danke.
Herr Annus, bitte.
Vielen Dank für die Frage. Das ist sehr spannend, weil ich mich jetzt zwischen die Fronten begeben könnte. Die Antwort wäre so, dass mich auf der einen Seite die BDA schlägt und auf der anderen Seite Frau Wenkebach. Oder ich kriege von jedem ein positives Feedback zur Hälfte, aber nur, wenn ich rechtzeitig Schluss mache. Also ich glaube, ganz zentral ist im Betriebsverfassungsgesetz, den Beteiligungsprozess früher ansetzen zu lassen. Wenn wir mit Beteiligung erst beginnen, in dem Augenblick, wo die Planungen weitgehend abgeschlossen sind, dann ist das vielfach zu spät, weil die Planungsprozesse so komplex und so teuer sind, dass dann einfach ein Arbeitgeber, der verständig handelt, kein offenes Ohr mehr hat. Dann haben Sie auch so viel, auch das ist menschlich, so viele Menschen in den Unternehmen, die dort bereits ein Baby haben, was sie beschützen wollen, ihre Planungen. Deswegen meine ich, die Planung muss früher ansetzen. Die anderen Punkte, die daran anknüpfen und die dann vielleicht auch Herrn Wolf glücklich machen würden, die schenke ich mir, damit wir in der Zeit bleiben.
Nur keine Angst, die 10 Minuten sind für alle und es kommt als nächstes die Frau Ferschl und dann der Herr Kronenberg. Frau Ferschl.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht noch mal an Professor Dr. Thomas Klebe. Und zwar soll die Regelung zur Vergütung ja die bestehende Rechtsunsicherheit beenden und auch verhindern, dass Betriebsräte nicht mehr ihr Amt ausüben können, also die Mitbestimmung stärken. Was ist denn aus Ihrer Sicht daraus darüber hinaus dringend notwendig, um die Mitbestimmung in Deutschland zu stärken, weil ja nur noch 7% aller Betriebe ungefähr mitbestimmt sind?
Herr Klebe, bitte.
Vielen Dank. Das ist in der Tat eine ganz zentrale Frage, denn ohne Betriebsräte gibt es keine betriebliche Mitbestimmung. Die eine Seite ist, dass die Betriebsratswahlen ja für die Beschäftigten freiwillig sind. Das ist aus meiner Sicht auch in Ordnung. Die andere Seite ist allerdings, dass jede 6. Neuwahl von Arbeitgebern behindert wird. Und behindert, das ist nicht ein Kavaliersdelikt, sondern da werden Initiatoren unter Druck gesetzt, sie werden gemobbt, sie werden gekündigt, Existenzen werden vernichtet. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht doch sehr, sehr starker Tobak, wie hier mit einem demokratischen Grundrecht teilweise umgegangen wird. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, mindestens 3 Sachen zu machen. Das eine ist, was im Koalitionsvertrag auch drinsteht, dass aus dem Paragraphen 119, also der Behinderung der Betriebsratswahlen, ein Offizialdelikt gemacht wird. Und es sollte gekoppelt werden mit Schwerpunktstaatsanwaltschaften. Und ich glaube, da bin ich nicht so weitgehend, wenn ich sage, dass Strafrechtler, wie man auch am BGH aus meiner Sicht sieht, oft keinen rechten Zugang zum Arbeitsrecht haben. Das Zweite, ich finde, die Initiatoren müssen besser geschützt werden. Isabel Eder hat das schon angesprochen. Wenn ein Arbeitgeber eine Wahl verhindern will, dann kündigt er nicht fristgerecht, sondern dann kündigt er außerordentlich. Und deswegen muss die außerordentliche Kündigung erschwert werden. Und schließlich meine ich, sollten die Wahlen auch insgesamt entbürokratisiert werden. Und zwar sollte aus dem sogenannten vereinfachten Wahlverfahren wirklich ein einfacheres gemacht werden, damit die kleineren Betriebe nicht überfordert werden. Und schließlich noch ein Wunsch zum Schluss. Ich würde mich sehr freuen, wenn Arbeitgeber Gesetzentwürfe der Gewerkschaften einfach mal daraufhin sich angucken, was für Vorteile sie davon haben und nicht einfach immer nur ablehnen. Insbesondere bei den Vorschlägen zur IT-Gestaltung im Betrieb, meine ich, sind gute Sachen drin, auch für die Arbeitgeber.
Vielen Dank, Herr Klebe. Und zum Schluss hat Herr Kronenberg das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Dr. Stoffels. Der Gesetzentwurf beschränkt sich ja auf die Betriebsratsvergütung. Gibt es aus Ihrer Sicht weitere Baustellen im Betriebsverfassungsrecht, die einer Regelung bedürfen?
Herr Stoffels, bitte.
Ja, einige wichtige Punkte sind schon angesprochen worden von Herrn Schweitzer. Stichwort Digitalisierung. Ich würde auch sagen, das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz ist nicht weit genug gegangen. Bei den virtuellen Betriebsratssitzungen wird immer noch der Vorrang der Präsenzsitzung betont. Betriebsversammlungen können weiterhin nicht online stattfinden, auch die Wahlen nicht. Das sind wichtige Punkte. Da muss die Digitalisierung, meine ich, und die Möglichkeiten müssen erweitert werden. Das leitet im Grunde auch noch über zu einem anderen Punkt, den ich dann ganz gerne noch ansprechen würde. Es gibt einen Mitbestimmungstatbestand im Betriebsverfassungsgesetz, der bereitet Kummer. Das ist der Paragraph 87 Absatz 1 Nummer 6. Da geht es um die technischen Überwachungseinrichtungen, um die Mitbestimmungsrechte, die es dort gibt. Dazu existiert eine sehr extensive Rechtsprechung, die im Grunde aus dem Gesetzeswortlaut bestimmt, steht da, ein geeignet gemacht hat und damit diesen Mitbestimmungstatbestand extrem ausgedehnt hat, sodass also jede Einführung einer Software, einer neuen oder auch sonstige kleinere Änderungen allesamt mitbestimmungspflichtig sind. Und gerade, finde ich, das ist eine negative Konsequenz für die Durchführung notwendiger Digitalisierungsmaßnahmen. Ich würde also dafür plädieren, diesen Mitbestimmungstatbestand einzuschränken. Und zwar vielleicht durch eine folgende Formulierung, die das wieder auf den Kern zurückführt, diese Vorschrift, dass man am Ende schreibt, sofern dadurch das Persönlichkeitsrecht der Arbeitnehmer in erheblicher Weise berührt wird, dann hat der Mitbestimmungstatbestand seinen Sinn, meine ich. In den anderen Fällen geht er zu weit. Also das wäre auch ein Petitum, was man mal aufgreifen sollte.
Ja, vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank für Ihre Stellungnahmen, sowohl mündlich in den letzten eineinhalb Stunden als auch schriftlich vorher. Ich bedanke mich beim Ausschusssekretariat für die Organisation und Durchführung, vor allem dann auch noch fürs Protokoll erstellen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Restabend, eine gute Woche. Unsere nächste Sitzung ist am Mittwoch, den 24. April um 9.30 Uhr. Bis dahin spätestens alles Gute. Die Sitzung ist beendet. Kommen Sie gut heim.